Wir sprechen heute mit Daniel Kareis. Er ist Mitglied des Baden-Württembergischen Landtages und dort Mitglied der FDP-DVP-Fraktion. Er ist Sprecher für Klima, Energie und Digitalisierung und wir wollen mit ihm über die Nachricht sprechen, dass Baden-Württemberg seine Klimaschutzziele verfehlt. Was bedeutet das konkret für das Land? Was bedeutet das für das Klima? Und warum sind die Klimaziele aus seiner Sicht eigentlich nur Show? Wie erreichen wir stattdessen mehr Klimaschutz durch Marktwirtschaft und Innovation, wollen wir ihn fragen. Und danach, wie wir eigentlich den Emissionshandel auf europäischer Ebene weiter stärken können, damit es das zentrale Leitinstrument für den Klimaschutz in Europa wird. Freut euch auf ein spannendes Gespräch und eine Prise Optimismus.
Du hörst die ökologische Marktwirtschaft. Dein Podcast für mehr Umweltschutz in der Marktwirtschaft und mehr Marktwirtschaft im Umweltschutz.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ökologische Marktwirtschaft. Und wir haben heute wieder einen neuen tollen Gast bei uns, nämlich Daniel Kareis. Daniel Kareis ist Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg und Teil der FDP-DVP-Fraktion und Sprecher für einen Strauß an ganz verschiedenen Themen, wie ich finde, Klima, Energie und Digitalisierung. Hallo Daniel, schön, dass du heute bei uns bist.
Hi Helena, danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Bevor es sachlich und inhaltlich wird, lass uns mal noch ein bisschen über deine Person reden, so zum Einstieg. Wie so die meisten Menschen, die irgendwie mal in der Politik landen, hast du nicht schon von immer Politik gemacht, sondern hast mal woanders angefangen. Hast Maschinenbau studiert und warst dann mal in dem Stab der Geschäftsführung eines Breitbandnetzbetreibers, bis du dann irgendwie zur FDP gekommen bist und dich jetzt da mit um die Themen Umwelt und Klima kümmerst. Erzähl mal, wie ist das passiert? Wie bist du in der Politik gelandet?
Ja gut, eigentlich habe ich mich schon immer für Politik interessiert und ich bin dann so mit 14 oder so habe ich halt angefangen, aktiv Zeitung zu lesen und habe halt irgendwie gemerkt, so irgendwie machen die da alle nicht das, was ich mir eigentlich vorstelle für meine Generation und die danach. Und habe dann gedacht, naja, also nur vom Blödfinden wird es nicht besser. Das heißt, ich muss selber mich engagieren, habe mir dann die Parteiprogramme von den großen Parteien genommen und habe mich da in der FDP am ehesten wiedergefunden, weil das halt einfach diejenige ist, die den Menschen was zutraut, die ein optimistisches Zukunftsbild hat und die auf Innovation setzt. Und das hat mich überzeugt und habe ich geschaut, naja, was kann man da machen? Habe die Julis im Kreis Rottweil gefunden und bin da eingetreten. Da war ich 19. Und habe quasi gerade mit dem Studium angefangen, dann kurz drauf und so ging das Ganze dann los.
Aber dann schon auch recht früh den Weg in die Politik gefunden.
Ja, so. Schon, ja. Also mich hat es halt immer interessiert. Ich habe es verfolgt. Die FDP war quasi so der Favorit und irgendwann habe ich gesagt, jetzt mache ich da einmal mit. Und ja, hat auch ein Stück weit was damit zu tun, was dann auch die Studienwahl begründet, weil letztendlich Maschinenbau habe ich studiert, weil mich schon immer quasi so interessiert hat, wie kann ich Dinge verbessern, weil ich kann Ineffizienz nicht leiden. Und da ist ein Maschinenbauingenieur ist ja eigentlich dazu da, Dinge effizienter zu machen und Lösungen zu finden. Und in der Politik ist es aber eigentlich genauso, wenn man drüber nachdenkt. Und da habe ich gedacht, da kann ich ja beides miteinander verbinden.
Sehr spannend. Jetzt bist du Mitglied bei der FDP, für die FDP im Landtag, regiert aber nicht. Also die FDP regiert nicht, hier regiert Schwarz-Grün. Darum gib uns vielleicht mal einen Einblick so aus deiner Arbeit, aus den letzten Wochen, Monaten. Hattest du einen Moment im Plenum bei deiner Arbeit, wo du dachtest, boah Leute, das Korsch kann ich mir verzähle, was hier läuft, so wird es nichts mit dem Klimaschutz bei uns.
Ja, das habe ich öfters mal, weil ich habe manchmal den Eindruck, dass man insbesondere von den Grünen halt immer wieder erzählt, wir müssen nur mehr Windräder bauen und dann wird das alles besser. Also sie vermitteln zumindest den Eindruck, als wäre es so, ist es aber bei weitem nicht. Und wenn man dann sagt, naja Leute, wir brauchen halt auch Speicher, wir brauchen Netzausbau, dann wird das so ein bisschen weggelächelt. Und das verstehe ich halt nicht, weil wenn man auch die Bevölkerung draußen fragt, dann sagen halt eigentlich alle, naja, wir haben eigentlich nichts gegen erneuerbare Energien, aber so wie es jetzt gerade läuft, ist es einfach nichts, weil wir Überproduktion haben, Anlagen abgestellt werden, gleichzeitig aber trotzdem fossile Brennstoffe verstromen. Und dann sagen die, warum sollen wir dann neue Anlagen zulassen? Und das finde ich halt einfach nicht sinnvoll und da nimmt man die Bevölkerung zu wenig mit.
Wie es vielleicht besser gehen könnte und laufen sollte, da gehen wir gleich noch drauf ein. Aber um den ersten Block noch abzuschließen, im Gegensatz zu den schlechten Momenten oder den frustrierenden Momenten, hattest du in den letzten Wochen und Monaten auch mal einen Moment, wo du dachtest, ja, so ist es gut, vielleicht nicht aus der Politik, falls es dir da schwerfällt, was zu finden, vielleicht auch irgendwie im technischen, unternehmerischen Bereich. Ist dir da irgendwas mal begegnet in den letzten Wochen, was dir Mut gemacht hat?
Ja, also Mut machen wir eigentlich immer wieder Dinge. Also ich finde es jetzt schon mal ganz gut, dass wir auf Bundesebene jetzt erstmals den Versuch haben, ein Digitalministerium zu machen. Ich mache ja auch noch Digitalisierung neben Klima- und Energiepolitik. Bin ich mal gespannt, wie das Ganze läuft. Ist kein Erfolgsgarant, aber das zeigt ja, dass Politik dann eben doch wandlungsfähig ist und dann auch Dinge mal neu machen kann. Und jetzt bin ich einfach gespannt, wie sich das entwickelt. Und jetzt im Klima-Energie-Bereich, glaube ich, ist man jetzt zu einer eher realistischeren Einschätzung der Lage gekommen. Also gerade die Energieunternehmen sagen ja jetzt selbst, also mit diesen überambitionierten Zielen ist es schwieriger, das zu erreichen, wird ultra teuer und es gibt auch andere Lösungen. Wir müssen realistischer werden. Und diese Stimmungen, die gibt es jetzt halt auch mittlerweile im Land.
Mhm. Ziele ist genau das richtige Stichwort. Ich würde sagen, damit gehen wir jetzt über in den ersten inhaltlichen Part. Wir treffen uns heute unter anderem deshalb, weil Baden-Württemberg Schlagzeilen gemacht hat in den letzten Monaten, weil wir unsere Klimaschutzziele verfehlen. Alarm, Alarm. Was bedeutet das denn? Was heißt das konkret, wenn es heißt, Baden-Württemberg verfehlt seine Klimaschutzziele? Wo stehen wir da? Was sind unsere Klimaschutzziele und um wie weit sollen die verfehlt werden?
Ja, also Baden-Württemberg ist ja da so ein bisschen ein Alleingänger, weil wir haben das Ziel bis 2040 als Land insgesamt mit allen Bereichen, also auch Landwirtschaft, Industrie, Verkehr und so weiter, klimaneutral zu werden. Und damit sind wir schneller als der Bund, der will es 2045 und nochmal schneller als die EU, die will es ja erst 2050 erreichen. Und wir gehen da alleine als einziges Bundesland voran. Das Land hat da ursprünglich mal eins der ersten Klimaschutzgesetze gehabt. Ursprünglich war auch das Ziel tatsächlich 2045 und dann haben halt Grüne und CDU beschlossen, naja, das ist nicht schnell genug und haben es dann auf 2040 abgesenkt. Das Ziel ist aber eigentlich Quatsch, weil wir uns eigentlich in einem Rahmen bewegen, wo wir eigentlich gar nicht selber die Entscheidung treffen können als Land. Deshalb kritisiere ich das auch. Und jetzt hat halt letztes Jahr turnusgemäß, das steht auch in dem Gesetz drin, der Klimasachverständigenrat, das sind so Expertinnen und Experten, die von der Landesregierung benannt wurden, drin, der hat eben festgestellt, wir verfehlen unsere Ziele krachend. Und jetzt ist der Streit in der Politik, haben wir jetzt eine erhebliche Zielabweichung oder nicht? Und das ist jetzt gerade die Diskussion, die wir führen.
Du hast schon gesagt, du findest es Quatsch. Du hast es auch öffentlich kommentiert mit, die Klimaziele sind ohnehin nur Show. Können wir da noch mal ein bisschen tiefer reingehen? Warum glaubst du, bringen so sektorale Einzelziele, vor allem auf föderaler Ebene, auch eher wenig und sind ineffizient und nicht wirksam?
Ja, also grundsätzlich braucht man natürlich Klimaziele, das ist klar, aber es bringt halt nichts. Und das meine ich damit jetzt auf Landesebene oder auf, teilweise machen das ja auch Städte, die dann sagen, wir wollen bis 2035 oder 32 oder sonst irgendwas klimaneutral sein. Das ist halt wenig zielführend, weil zum einen ist es ja einfach im jetzigen Rahmen mit Zertifikatehandel der EU und so weiter, bringt es halt nicht viel, wenn man schneller klimaneutral ist, weil dann können halt die Zertifikate woanders quasi erworben werden und dann auch dort das CO2 ausgestoßen werden. Und zum anderen muss man halt auch realistische Ziele setzen, bei denen die Bevölkerung dann halt auch glaubt, dass die erreicht werden, weil das bringt ja nichts, wenn man einen Überbietungswettbewerb haben bei den Zielen. Und das haben wir, weil auch dieses Ziel 2040 für Baden-Württemberg ist ja nichts anderes, als dass dann am Schluss die Landesregierung sich hinstellen kann, so nach dem Motto, seht her, wir haben das ambitionierteste Klimaschutzziel, wir sind die besten Klimaschützer. Der Ministerpräsident hat mal gesagt, wir wollen das Klimaschutzland Nummer 1 der Welt sein. Und ja, das ist auf dem Papier so, weil da steht das ambitionierteste Ziel drin, aber in der Realität sieht es halt ganz anders aus, wie auch der Klimaschutz- und Projektionsbericht dann letztendlich zeigt.
Stichwort Kretschmann. Ich hatte gelesen, und da war ich hoffentlich, da bin ich jetzt nicht falsch informiert, Kretschmann hatte doch mal angekündigt, über die Sektorziele auch mal reden zu wollen und die reformieren zu wollen, hat das dann aber wieder zurückgezogen. Hast du da mitbekommen, wie es zu dieser Entscheidung, dem Hin und Her kam? Wie bewertest du das?
Ja, ich würde sagen, es war ein typischer Kretschmann, mal wieder in der Landespressekonferenz irgendeinen rausgehauen und dann am Schluss haben ihn dann wahrscheinlich die eigenen Parteifreundinnen und Freunde dann gegrillt und dann ist er wieder zurückgerudert. Das war ja damals im Zusammenhang damit, dass ja die FDP das durchgesetzt hat in der Ampelregierung, dass wir es schaffen, die Sektorziele insgesamt abzuschaffen in Deutschland. Da gab es ja auch eine Klage dagegen und so weiter. Damals, die ja dann Sofortmaßnahmen erforderlich gemacht hätten im Bund, zum Beispiel irgendwelche Tempolimits oder Ähnliches auf Autobahnen oder auch andere Maßnahmen, die man sich so ausdenken kann. Und da hat halt letztendlich die Kretschmann daraufhin gesagt, naja, vielleicht sollten wir auch drüber nachdenken, uns anzupassen an den Bund. Und das kam halt eben in der Fraktion nicht gut an bei den Grünen. Die CDU, die ist da offener. Wir sind es auch, weil ich glaube schon, dass es wenig zielführend ist, das so kleinteilig zu betrachten, weil es halt einfach Sektoren gibt, die halt ultra schwer klimaneutral zu machen sind, wie zum Beispiel die Landwirtschaft, weil da einfach auch natürliche Prozesse da sind, die kann man nicht technisch eindämmen. Man kann es ein bisschen besser machen, ein bisschen effizienter machen, aber da wird immer irgendwie CO2 rauskommen und da muss man halt über, und das kann ich auch nicht abscheiden oder so technisch. Das heißt, da muss ich anders mit umgehen und das ist aufwendiger, als wenn ich das jetzt zum Beispiel in der Industrie mache, wo ich mich dann vielleicht, auch nicht immer, aber manchmal entscheiden kann, nehme ich eine Anlage lieber elektrisch, die elektrisch betrieben ist, anstatt mit irgendwelchen fossilen Quellen. Mhm. Deshalb ist für mich der Gradmesser eigentlich zu gucken, wie kriege ich eine Tonne CO2 zum geringstmöglichen Preis reduziert oder vermieden. Weil darum soll es eigentlich gehen und weniger um die Frage, in welchem Sektor das jetzt passiert, weil das ist mir eigentlich egal. Die Hauptsache, es wird weniger CO2 ausgestoßen.
Da hört man schon raus, was man auch bei dir oft lesen kann, nämlich, dass du mehr Realismus in der Klimapolitik forderst und weniger Ideologie.
Ja.
Was bedeutet das, nochmal da genauer drauf einzugehen, konkret, wenn du jetzt für dich ein Landesklimaschutzgesetz neu schreiben könntest, wir machen Wünsch dir da was, weiße Wand, du könntest dich verabschieden von diesen reinen Zielen, dass wir, was das Ziel angeht, das ambitionierteste Land der Welt sind, sondern einfach alles neu formulieren. Was glaubst du, müsste rein in so ein Landesklimaschutzgesetz und was aber auch nicht?
Also da müsste rein, dass wir das Klimaziel an den Bund angleichen. Der will ja zwar auch schneller sein als die EU, aber gut, das ist jetzt halt nun mal so entschieden. Auch die neue Koalition will das ja nicht ändern. Die wollen sich ja sogar dafür einsetzen, dass die EU ihr Ziel vorzieht auf 2045. Und dann sage ich, okay, also wenn die EU das macht, dann ist es ja gut, wenn wir da an einem Strang ziehen, weil dann passt es ja auch wieder. Aber das würde ich anpassen mal an den Bund, weil wir bewegen uns halt einfach im Bundesrechtsrahmen. Weil wir können als Land zum Beispiel keine verkehrspolitischen Maßnahmen machen, außer den ÖPNV-Ausbau natürlich. Aber wir können jetzt nicht zum Beispiel sagen, wenn man das wollen würde, will ich nicht, aber wenn man das wollen würde, dann könnten wir jetzt nicht sagen, wir verbieten jetzt fossile Kraftstoffe oder so oder wir machen ein Tempolimit auf der Autobahn. Können wir alles nicht machen, ist alles Bundesrecht. Das heißt, da haben wir nur beschränkte Möglichkeiten. Und letztendlich, also das heißt, das ist quasi das Ziel, das man ändern muss. Was muss dann noch rein? Ich glaube, wir müssen mehr auf den Innovationsgedanken setzen. Das würde ich aber nicht ins Klimaschutzgesetz schreiben. Das kann man nicht gesetzlich verordnen. Aber das muss eigentlich unser Ziel sein, dass wir es schaffen, unser Know-how, das wir haben, unsere Innovationskraft des Landes dafür einzusetzen, dass wir viel besser bessere Technologien entwickeln, die dann weltweit für Klimaschutz sorgen können, weil damit können wir viel, viel mehr erreichen, als wenn wir uns jetzt hier quasi eindämmen und eingrenzen in unserer Produktivität und so weiter und dann die Dinge entweder woanders passieren oder halt eben gar nicht, weil wir haben den Wissensstand, wir haben auch Leute, die können sowas umsetzen, die können sowas verkaufen und das ist das Ziel und das müssen wir stärker voranbringen. Dann würde ich noch eben nicht reinschreiben, was ja momentan drin ist, dass die Kommunen da auch irgendwelche Berichte, Dokumentationspflichten etc. haben, weil mittlerweile weiß jeder Gemeinderat, dass Klimaziele erreicht werden müssen und dass man dafür was tun muss. Und allein aus Kostengründen sind die Gemeinden auch dran, ihre fossilen Heizungsanlagen zum Beispiel eben zu ersetzen durch andere Möglichkeiten, dass die PV-Anlagen einrichten, dass die auch Flächen für PV, Wind und so weiter zur Verfügung stellen. Das sind ja die Dinge, die passieren schon und da brauche ich keine Berichte, wo das dann mit großem bürokratischem Aufwand festgehalten wird. Und ein zentrales Instrument muss rein, Und das ist mir wichtig, dass eben das Land auch nur dann Klimaschutzmaßnahmen fördert, wenn sie eben in Bezug auf die Vermeidungskosten von dem CO2 dann geprüft wurden. Also, weil wir haben ja Maßnahmen, die haben Vermeidungskosten von 2000 Euro pro Tonne, wenn man das fördert. Und das ist ja völlig absurd, wenn wir eigentlich gerade einen CO2-Preis von irgendwas um die 100 haben, je nachdem, wie gerade der Kurs steht. Und da müssen wir viel, viel mehr auf effiziente Maßnahmen zurückgreifen.
Da kommen wir jetzt eigentlich auch schon so mit an das Herzensthema auch unseres Vereins, nämlich die Verbindung von wirtschaftlichen und umweltpolitischen Aspekten. Wir als Verein, wir sind ja der Überzeugung, dass wir langfristig, nachhaltig, umweltpolitisch nur dann erfolgreich sein können, wenn es sich auch wirtschaftlich rechnet. Und in dem Zusammenhang finde ich es super spannend, jetzt auch mal auf das letzte Ergebnis des Expertenrates Klima der Bundesregierung zu schauen. Denn die sagen, Klimaziel 2045 wird wahrscheinlich nicht erreicht werden, so wie es aktuell, wie wir aktuell das ansteuern. Aber dafür wahrscheinlich die Emissionsziele bis 2030. Aber nur, weil wir jetzt eben in so einer wirtschaftlichen Rezession stecken und jetzt das dritte Jahr in Folge kein Wachstum haben. Und das wird uns jetzt wahrscheinlich helfen, Klimaziele auf nationaler Ebene zu erreichen. Als Verein wollen wir das langfristig eigentlich umdrehen, ne? Dass wir es schaffen, durch mehr Wirtschaftskraft mehr Emissionen einzusparen, durch mehr Innovation, technologischen Fortschritt mehr Emissionseinsparung zu erreichen. Zwei Fragen dazu. Was sagt das aktuell über unsere Klimapolitik aus, dass wir nur Emissionen einsparen, weil wir wirtschaftlich stagnieren? Und die größte Frage, wahrscheinlich daran anschließend, wie ändern wir das?
Ja, das zeigt das Kernproblem. Übrigens kommt der Klimasachverständigenrat des Landes zum gleichen Ergebnis, dass wir im Wirtschaftssektor die Klimaziele nur deshalb wahrscheinlich erreichen, weil wir eben geschrumpft sind in der Wirtschaft in Baden-Württemberg. Und Baden-Württemberg ist ja auch noch mal ein bisschen stärker geschrumpft als jetzt andere Bundesländer. Manche sind ja auch gewachsen. Und da sagen die natürlich auch, das ist ja eigentlich nicht das, was wir wollen. Und politisch ist es eigentlich in den allermeisten Köpfen auch so, dass wir ja trotzdem Wirtschaftswachstum wollen. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass manche das dann halt auch billigend in Kauf nehmen, weil man will ja die Klimaziele erreichen. So nach dem Motto, wenn weniger produziert wird, dann ist das ja gut, weil dann gibt es auch weniger CO2, dann erreichen wir die Klimaziele, dann haben wir eine heile Welt. Aber ich glaube nicht, dass das der Weg ist, bei dem wir die Leute dann halt auch mitnehmen. Und das sagt halt schon eben dadurch viel über die Klimapolitik, die wir sowohl in Land als auch Bund machen, aus, dass wir es ja offensichtlich nicht schaffen, die Innovationskraft in der Wirtschaft so zu stärken, dass die sich halt eben auch in diesem Prozess, das Ganze umzubauen in Richtung Klimaneutralität zu entwickeln, unterstützen, sondern dass die im Gegenteil sagen, ich verlasse lieber das Land und produziere woanders. Oder ich gebe halt einfach mein Geschäft ganz auf. Also diese Vorgänge gibt's ja. Das hat nicht nur mit Klimapolitik zu tun natürlich, aber es ist natürlich schon auch ein Faktor. Und da schauen wir einfach viel zu wenig hin politisch und das muss halt einfach stärker werden.
Du sagst, wir schauen nicht genug hin. Glaubst du wirklich, da fehlt es auch so mit an der Wahrnehmung, dass eben Wirtschaft und Umweltpolitik zusammen gedacht werden müssen? Weil du hast es angesprochen, wir verlieren die Menschen zunehmend im Klimaschutz. Die wirtschaftlichen Sorgen, die kommen in den Vordergrund. Man macht sich Angst um seinen Arbeitsplatz, um bezahlbaren Wohnraum, ganz viele andere wirtschaftliche Probleme zusätzlich, Krieg in Europa. Und trotzdem scheint es noch nicht angekommen zu sein, dass sich Klimaschutz auch irgendwie wirtschaftlich rechnen muss. Also woran liegt's?
Ja, das ist eine gute Frage. Also letztendlich hat man ja auch oft Klimaschutz missverstanden als wir müssen einfach nur die Energieversorgung auf 100% Erneuerbare umstellen und dann haben wir das Problem gelöst. Das ist natürlich einfach gedacht, wäre eine einfache Lösung, ist aber halt nicht die Lösung, wenn man es gesamtheitlich anschaut, weil wenn man den Primärenergiebedarf in Deutschland anguckt, 80% sind da Energieimporte und die sind halt in der Regel zum Großteil eben molekülgebunden, also sprich fossil, das ist Kohle, das ist Öl, das ist Gas. Und das sind einfach Dinge, die einfach vergessen wurden, weil wir reden eigentlich bei der Energiewende um 20% des gesamten Energiebedarfs, die wir aber auch nicht geschafft haben, 100% erneuerbar zu machen. Und dabei die Kosten halt auch extrem aus dem Ruder laufen lassen haben, weil ich meine, woher kommen denn die Energiepreise? Die kommen ja gar nicht durch die Produktion, weil Erneuerbare sind extrem günstig, sondern über die Netzverteilungskosten, über fehlende Speicher, über die ganzen Folgen, die das Ganze hat. Und da hat man einfach quasi ein Ziel gesetzt, ohne dabei aber eben die Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen. Und das ist eben genau der Punkt. Wenn ich zum Beispiel Förderungen für E-Ladestationen habe, also für Wallboxen in Häusern, wie das Land das mal hatte als eigene Förderung, zusätzlich zur Bundesförderung, die dann dazu führt, dass ich einen E-Smart bestellen konnte, das war mal eine Zeit lang so, bei dem ich sogar Geld bekommen habe dafür, dass ich ein Auto fahre, dann hat man Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz nicht zusammengedacht, sondern dann hat man einfach nur gesagt, ich mache Klimaschutz, vermeintlichen Klimaschutz, die Kosten sind mir dabei egal, weil letztendlich das Geld für die Förderung muss ja auch irgendwo herkommen und es wird dann über Steuern abgezwackt und das Geld fehlt dann wiederum an anderer Stelle. Also da muss man viel, viel mehr das zusammenbringen und ich habe auch den Eindruck, das liegt vor allem daran, dass vor allem die Grünen ja auch lange Wirtschaftswachstum als was Böses wahrgenommen haben. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, man kann nicht immer nur wachsen. Das ist ja so ein Standardsatz, der gerne auch mal kommt, auch am Infostand auf der Straße, wo dann Leute sagen, also ich bin davon nicht überzeugt. Es ist ja ungesund, immer nur zu wachsen. Ein Mensch hört ja auch irgendwann auf zu wachsen. Der schrumpft dann eher sogar noch. Also so Binsenweisheiten kommen ja da. Und ich glaube, das ist einer der zentralen Punkte, dass diese Gegensätzlichkeit künstlich aufgebaut wurde, die aber eigentlich gar nicht da ist, weil ohne Wirtschaft funktioniert es nicht. Das ist für mich ganz klar. Viele haben das verstanden, aber viele glaube ich halt auch nicht.
Erinnert mich auch an diesen alten weißbekannten Satz von Ulrike Herrmann. In einer Welt mit begrenzten Ressourcen kann man nicht unendlich viel wachsen. Klingt super eingängig, ne? Was willst du da groß dagegen sagen? Stimmt ja total, liegt auf der Hand. Meine Antwort wäre darauf, dass wir eben Wirtschaftswachstum entkoppeln müssen von Naturverbrauch und Naturzerstörung und Energiedurchsatz. Glaubst du auch, dass wir das schaffen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Wirtschaftswachstum heißt ja nicht automatisch, ich mache meine Kohlemine immer größer, sondern Wirtschaftswachstum ist ja ein monetärer Begriff. Also das bezieht sich ja auf Umsätze, die generiert werden. Und ich kann ja auch einen Umsatz mit Ideen, mit Software, mit Dienstleistungen generieren. Und auch so kann ich wachsen. Und wenn eine Ingenieursdienstleistung zum Beispiel da ist, dann ist das auch ein Wachstum. Und wenn Baden-Württemberg dazu übergeht, für andere Leute die besten Lösungen zu entwickeln, dann ist das Wirtschaftswachstum. Wenn wir schrumpfen würden, dann könnten wir das nicht mehr anbieten. Und deshalb glaube ich, das kann man verbinden und dass diese Wachstumsfeindlichkeit deshalb falsch ist, weil sie darauf basiert, dass man bei Wachstum immer davon ausgeht, dass es mehr Ressourcenverbrauch mit sich bringt. Und das ist ja nicht zwangsläufig so.
Und wie wir das ändern können, da wollen wir jetzt auch noch mal ein bisschen einsteigen. Bevor wir über den Emissionshandel reden, also das Leitinstrument für marktwirtschaftlichen Klimaschutz, lass uns noch mal kurz auf der Baden-Württemberg-Ebene bleiben. Du hast es angesprochen, Klimaschutz durch Innovation sollte die Zukunft sein. Als Baden-Württemberg bringen wir da eigentlich wirklich gute Voraussetzungen mit. Wir haben einen starken Mittelstand, wir haben innovationsstarke Unternehmen vor Ort, wir haben gut ausgebildete Fachkräfte hier. Was braucht denn unser Land? Wir haben ja nächstes Jahr auch eine Landtagswahl vor uns. Was bräuchte denn Baden-Württemberg in der Zukunft, um eben dazu beitragen zu können, durch wirtschaftliche Stärke einen Beitrag zur Klimaneutralität zu leisten? Welche Rahmenbedingungen, wir hatten es schon ein bisschen angesprochen, aber nochmal vielleicht zusammengefasst, brauchen unsere Unternehmen hier, um da diese Vision ein Stück weit Realität werden zu lassen?
Also Anfang tut das Ganze mit guter Bildung. Wir müssen die besten Fachkräfte haben. Da haben wir in den letzten Jahren nachgelassen, auch wenn die Universitäten auf einem sehr, sehr guten Niveau sind. Aber auch da sind andere Länder mittlerweile besser, wenn man das im weltweiten Vergleich auch anschaut. Da müssen wir besser werden und auch mehr auf die Innovationskraft setzen und weniger ideologische Projekte an der Stelle verfolgen. Und was den Rahmen insgesamt für die Wirtschaft betrifft, das ist halt schon auch das Gründerklima. Weil gerade ganz viele Innovationen, die entstehen ja auch dadurch, dass irgendwelche Leute Ideen haben und aufgrund ihrer Ausbildung und versuchen wollen, das dann quasi einen Markt dafür zu finden, beziehungsweise das dann auch zu verkaufen. Und da braucht man aber halt auch die Möglichkeit dazu. Und ich glaube, da müssen wir besser werden und auch generell auch für die bestehenden Unternehmen einfach auch die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, bieten. Weil ich kenne auch Beispiele aus meinem Wahlkreis, wo Unternehmen gesagt haben, ich habe da ein Projekt, da möchte ich zum Beispiel eine neue Halle bauen, weil die alte halt nicht mehr die neuesten Umweltstandards hat und damit kann ich effizienter sein und damit ja auch weniger CO2 ausstoßen. Das hängt ja damit immer zusammen. und umweltfreundlicher. Und dann sagen die mir aber teilweise, aber ich habe so große Auflagen bekommen wegen Umweltschutz, Brandschutz, Lärmschutz, was auch immer, dass ich am Schluss das Projekt habe sein lassen und mit meiner alten Halle weiterarbeite, die ineffizienter ist, weniger umweltfreundlich und letztendlich haben wir nichts besser gemacht. Und dann sagen die halt auch, ja gut, was soll ich mich dann noch mit dem Thema beschäftigen? Und das sind halt eben solche Dinge, die wirken halt auch in die Bevölkerung rein, weil die Beschäftigten bekommen das ja auch mit. Und da müssen wir halt einfach deutlich schneller und auch pragmatischer werden und sagen, okay, wenn was einen positiven Beitrag zu Umwelt, Klima, Energieeffizienz etc. hat, dann sollte man das auf jeden Fall auch genehmigen. Natürlich auch, dass die Unternehmen sich entwickeln können, aber in der Regel hängt es ja miteinander zusammen. Weil ich kenne kein Unternehmen mehr, das irgendwie sagt, naja, mir ist eigentlich mein Energieverbrauch völlig egal, weil das ist so günstig. Das ist nicht so. Und wenn das ein Unternehmen sagt, dann nur, weil sie halt irgendwie eine eigene PV-Anlage oder Windanlage irgendwo betreiben, wo sie dann halt eben den Strom dann halt im Überfluss haben. Aber das haben die allerwenigsten. Und ich glaube, da müssen wir einfach deutlich innovationsfreundlicher werden und einfach das Wachsen auch ermöglichen.
Und da hört man aber sogar schon raus, dass auf privater, unternehmerischer Seite Wirtschaft und Umweltschutz eigentlich schon immer mehr miteinander verzahnt wird. Ne? Weil man ja auch merkt, okay, wenn ich Energie einspare, ist nicht gut für die Umwelt primär nur, sondern es spart halt auch effektiv Geld. Und da müssen wir in der Politik, denke ich, auch noch ein bisschen weiterkommen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mittlerweile den Eindruck, dass die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer Klimaschutz gar nicht so als ihr Kernziel haben, sondern die wollen natürlich die Kosten für ihre Produktion oder für ihren Betrieb einfach senken. Und das ist dann halt in der Regel meistens Klimaschutz, weil das natürlich auch Kosten, auch vielleicht zukünftige Kosten reduziert. Und was aber auch eine Rolle spielt, ist, dass der Markt natürlich auch oft klimafreundliche, klimaneutrale Produkte halt nachfragt. Da gibt es ja verschiedene Dinge, die passieren und da brauche ich politisch eigentlich gar nicht großartig eingreifen, weil das passiert einfach durch den großen Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und von dem her muss man eher das unterstützen, dass die Unternehmen das halt auch eben hinbekommen.
Ich finde, das ist eine super gute Nachricht, weil es eben zeigt, dass man nicht ein moralisch einwandfreier, super nachhaltig denkender Mensch sein muss, um Klimaschutz zu betreiben, sondern du musst ein ökonomisches Interesse haben und dann macht das auch betriebswirtschaftlich Sinn. Und ich finde, das ist ein gutes Zeichen.
Genau, also ich meine, ich kann halt einfach mir das ausrechnen und dann kommt man halt auch schnell zu den Erkenntnissen. Und wenn ich mir halt überlege, was dann vielleicht mal eine Tonne CO2 kosten könnte, dann ist halt die Entscheidung auch relativ klar. Und ich erlebe das eigentlich in den Gesprächen immer so, dass die das alle auch eher so begründen. Und natürlich gibt es ein paar Überzeugungstäter, die dann irgendwie sagen, ja gut, wir machen das alles aus Klimaschutzgründen und so. Aber die meisten sagen halt, ja, wir wollen halt einfach energieautark werden. Auch das ist oft eine Rolle und das ist dann meistens gut, weil das ist in der Regel immer mit einer erneuerbaren Anlage verbunden und dann ist das doch super.
Wie viel kostet die Tonne CO2? Gute Überleitung zum nächsten Thema Emissionshandel, so dem zentralen Leitinstrument für marktwirtschaftlich gedachten Klimaschutz. Man kann auch faktisch sagen, das erfolgreichste Klimaschutzinstrument auf europäischer Ebene. Die Sektoren, die seit 2005 im ETS sind, haben ihre Klimaziele konstant eingehalten, der Industrie- und Energiesektor. Bald kommen Verkehr und Gebäude mit dazu. Was ist denn aus deiner Sicht die Stärke des Emissionshandels und wo liegen seine Schwächen? Das heißt, was müssten wir noch am Emissionshandel verändern? Wie müsste er noch weiterentwickelt werden, dass er wirklich das alleinstehende zentrale Klimaschutzinstrument in der EU sein kann und alles andere weg kann?
Also die Stärke, und das ist eigentlich das Beste an dem gesamten System, ist, dass es einfach den Claim, den ich immer formuliere, eigentlich verkörpert, der sagt, so viel Klimaschutz wie möglich für so wenige Euros wie nötig. Weil dadurch, dass ich da einen Handelspreis habe, ist einfach klar, es gibt eine verfügbare Menge an CO2-Zertifikaten und ich kann einfach gucken, was kostet mich eine CO2-Vermeidungsmaßnahme im Vergleich zu dem, wenn ich ein Zertifikat kaufe. Und da kommt man dann halt zu Ergebnissen und dadurch werden die effizientesten Dinge zuerst abgearbeitet, also die Low-Hanging Fruits in der Regel zuerst. Und dadurch kriege ich halt auch eine schnelle Steigerung bei der Klimawirkung hin. Und es funktioniert ja auch, zum Beispiel im Stromsektor hat man das ja auch schon zeitweise geschafft, dass dann die Braunkohleverstromung verschwunden ist, die Steinkohleverstromung stark zurückgefahren wurde und stattdessen lieber auf Gas gesetzt wurde. Und das ging halt durch den Zertifikatehandel. Also das Ding ist wirksam. Eine Schwäche ist natürlich, dass nicht alle Sektoren drin sind. weil das am besten dann funktionieren würde, wenn ich das komplett übergreifend über alle Bereiche hätte. Wird ja jetzt auch erweitert mit dem Gebäudesektor und dem Verkehrssektor, aber das reicht halt noch nicht, weil ich glaube, so kriegen wir das am effizientesten hin. Und vor allem ermöglicht es halt im europäischen Kontext die Chance, dass wir dort die Klimaschutzmaßnahmen machen, wo sie halt am günstigsten sind, weil ich habe manchmal den Eindruck, wir sind in Deutschland da schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau, während das in anderen EU-Ländern vielleicht noch nicht der Fall ist. Und dort kann ich halt mit einem Euro Investition dann halt deutlich mehr Klimawirkung erzielen, als wir das jetzt in Deutschland haben. Das ist ja auch so eine Kritik, die ich im Land immer führe. Wir sollten unsere Investitionen, wenn man sie macht, staatlicherseits, dann lieber gucken, ob das nicht in andere Bereiche besser investiert wäre, weil die Hebelwirkung an anderer Stelle einfach viel, viel höher wäre. Und die zweite Frage.
Wie wir ihn stärken müssen, damit er das zentrale Leitinstrument werden kann. Aber hast du ja schon angesprochen.
Stärken müssen habe ich schon beantwortet, ja, genau. Ja. Also das,
was hältst du vom CBAM? Vom Carbon Border Adjustment Mechanism? Manche werfen uns vor, es sei Protektionismus. Die EU sagt, es ist ein Klimaschutzinstrument. Wie ist deine Meinung zum CBAM?
Also ich glaube, wir können nicht eine CO2-Bepreisung, in dem Fall jetzt durch einen Zertifikatehandel oder egal, ob man es über eine Steuer macht oder sonst wie, einführen, während vielleicht andere auf der Welt das nicht machen, weil das natürlich die Produktion verteuert von Produkten, von Dienstleistungen etc. Und auch das Leben insgesamt verteuert. Das ist so. Das ist aber, wenn wir in der EU als geschlossenen Wirtschaftsraum leben würden, wäre das egal, weil das ja dann alle gleichermaßen betrifft. Aber dass wir eben auch mit Ländern handeln und das sehr intensiv, gerade als Baden-Württemberg, als großes Exportland in Deutschland und auch das Deutschland insgesamt, wäre das schwierig, wenn wir dann halt eben andernorts ohne diese CO2-Bepreisung Dinge produzieren können, die dann natürlich unseren Markt hier kaputt machen. Das heißt, man muss das machen. Der Haken ist natürlich, das sehe ich schon auch, es ist halt bürokratisch, es ist aufwendig und es ist halt auch echt schwer zu kontrollieren, weil wenn man sich diese ganzen Temu, heißt es glaube ich, Produkte anschaut, die kommen ja auch rein, obwohl die hier eigentlich gar nicht zugelassen sind. Also da muss man dann auch nochmal genauer hinschauen, wie kriegt man das Ganze umgesetzt, aber ich glaube nur so funktioniert es, weil sonst werden wir gekillt und wir haben auch nichts davon, wenn wir hier klimaneutral sind und dann halt einfach hinter der EU-Grenze produziert wird. Das haben wir übrigens im umweltpolitischen Bereich teilweise so Absurditäten. Also zum Beispiel
Carbon Leakage.
Ja, Carbon Leakage ist quasi im Klimaschutzbereich der Fachbegriff, aber auch ein ganz pragmatisches Beispiel. Bei der Verchromung gibt es Chrom 6, das da in der Regel eingesetzt wird. Das ist eigentlich so der Standard. Das Chrom 6 ist, bevor es verarbeitet wird, ziemlich schwierig für die Umwelt. Das kann sehr große Schäden verursachen, wenn das freigesetzt wird. Und deshalb hat die EU jetzt dann gesagt, naja, das soll einfach grundsätzlich verboten werden in der EU und soll nicht mehr angewendet werden. Es gibt aber kein technisches Ersatzprodukt. Also es gibt es schon, aber die funktionieren halt nicht so gut, sind entweder viel zu teuer oder haben nicht die gleichen Eigenschaften dann am Endprodukt. Und die Folge ist, dass die meisten Galvaniseure jetzt halt einfach nicht mehr in der EU produzieren, sondern halt direkt hinter der EU-Grenze oder gleich in China. Und da haben wir überhaupt nichts für die Umwelt gewonnen, weil dann kommt halt das Chrom 6, wenn es irgendwo in die Umwelt gelangt, dann halt andernorts in die Umwelt. Aber wir haben damit die Welt nicht besser gemacht. Und genau diesen Effekt müssen wir halt beim Klimaschutz ganz dringend vermeiden, weil sonst verlieren wir da einfach die Akzeptanz.
Zu mir hat auf der Weltklimakonferenz mal jemand gesagt, als ich meinte, ich wünsche mir einen globalen Emissionshandel, dass wir das irgendwann schaffen, ein globales Cap und einen Markt, an dem diese Nutzungsrechte gehandelt werden, hat er zu mir gesagt, that's like wishing for peace in the world. Würdest du das auch sagen oder bist du ein bisschen optimistischer, dass wir das vielleicht doch hinbekommen?
Ja, also den Wunsch hätte ich auch. Die jetzige weltpolitische Lage stimmt mich da jetzt leider nicht so optimistisch. Also ich meine, wenn es halt einfach führende Staaten gibt, die deren Staatsoberhäupter halt sagen, naja, also das mit dem Klimaschutz ist eh alles Quatsch und eine grüne Verschwörung oder so, dann haben wir da halt einfach Schwierigkeiten. Aber das wäre natürlich idealerweise schon so. Da wir es aber bisher nicht erreicht haben, ist es, glaube ich, sinnvoll, eben in der Europäischen Union sich zu einigen, was ja schon schwierig genug ist. Und dort dann das zu erreichen. Und ich glaube, der Zertifikatehandel ist da halt eben das Mittel, mit dem wir das halt auch so machen, dass es eventuell doch Nachahmer findet. So wie wir das in Baden-Württemberg oder in Deutschland alleine machen mit Regulatorik, mit Verboten etc., mit einer unkontrollierten Energiewende, ist es kein Beispiel, das nachgemacht wird. Und ich glaube, das wird schon auch gesehen und vielleicht kriegt man so dann auch den ein oder anderen Erfolg hin.
Damit schließen wir bald auch unser Gespräch schon ab und kommen nochmal darauf zu sprechen, wie man optimistisch bleiben kann in so einer Welt. Aber noch eine letzte inhaltliche Frage, auch zum ETS. Wir haben jetzt drüber geredet, Sachen werden teurer, CO2 wird teurer, Umweltzerstörung wird teurer, damit wird sie dann hoffentlich internalisiert und wird weniger, was gut ist. Aber solange wir noch keine kostengünstigen, alternativen, klimafreundlichen Technologien haben, ist für die Menschen erstmal blöd, weil es wird erstmal teurer. Und darum gibt es viele Forderungen danach, dass es auch einen sozialen Ausgleich braucht, in Form einer Rückverteilung der Einnahmen aus dem ETS an die Menschen, in Form eines Klimageldes, die FDP nennt es Klimadividende. Wie bist du dazu eingestellt? Glaubst du auch, wir bräuchten dringend ein Klimageld? Wärst du dann dabei zu sagen, 100% der Einnahmen aus der CO2-Bepreisung müssen an die Menschen zurück? Oder sollte man das vielleicht aufteilen und nur einen Teil an die Menschen zurückgeben und den anderen Teil tatsächlich in die Förderung neuer Technologien stecken? Wie würdest du mit den Einnahmen des CO2-Preises umgehen?
Ja, also ich bin der Meinung, ein Klimageld ist ein gutes Instrument, um eben klimafreundliches Verhalten zu belohnen. Und deshalb sollte auch der größte Teil davon dann auch, also fast 100% oder komplett 100% zurückgeführt werden. Der Haken, den ich momentan sehe, ist, dass bei den momentanen CO2-Preisen es halt so ist, dass das halt dann pro Person ein relativ kleiner Betrag ist. Also da geht es dann halt um ein paar hundert Euro. Das ist für manche viel Geld, keine Frage. Aber das hat jetzt gerade für jemanden, der halt einfach ein gutes Einkommen hat, hat das eigentlich fast keine Auswirkung. Und dann macht er halt sein Zeug, das der macht dann halt trotzdem. Und dann ist die Frage, nehme ich dann das Geld nicht lieber und investiere in Infrastruktur, zum Beispiel in Netzinfrastruktur, in Speicher oder Sonstiges, um einfach da mehr zu erreichen. Also deshalb ist es eine nicht so ganz einfache Frage. Ich glaube, die müssen wir uns erst so in ein paar Jahren dann wirklich konkret stellen, wie man das Ganze dann verteilt, weil noch ist das Ganze ja relativ moderat, was jetzt den im Alltag die Bürgerinnen und Bürger betrifft. Und wir sollten jetzt halt gerade den Fokus draufsetzen, dass wir eben halt auch Alternativen schaffen. Das ist schwierig genug, gerade im öffentlichen Verkehr und so weiter. Das ist gerade im ländlichen Raum kaum sinnvoll möglich, da entsprechende Angebote zu schaffen, dass die Leute halt echt sagen, okay, ich lasse mein Auto stehen, brauche ich nicht mehr. Das ist halt mit ganz vielen kleinen Ortschaften eigentlich ganz praktisch kaum lösbar. Und für die brauche ich natürlich dann trotzdem irgendwelche fairen Umstände. Also man müsste schon auch schauen, in welchem Umfeld leben die Menschen und entsprechend auch sich angucken, wie viel Klimageld bekommen die dann zurück als Ausgleich. Aber daran merkt man schon an der Ausführung, das ist keine so ganz einfache Aufgabe, die halt auch irre kompliziert gelöst werden kann. Und da müssen wir einfach nochmal ziemlich intensiv diskutieren. Aber die Diskussion ist ja eigentlich bundespolitisch gerade nicht besonders stark am Laufen.
Kommt auch im Koalitionsvertrag nicht vor. Also ich glaube, da wird tatsächlich nicht so viel passieren.
Die Ampel hatte das ja eigentlich vor, aber irgendwie ist es ja dann, glaube ich, daran gescheitert, dass wir immer noch nicht wissen, welcher Bürger welche Kontonummer hat. Und man deshalb eine Rücküberweisung nicht machen konnte, habe ich mal so mitbekommen.
Ich glaube, das hatte die FDP sogar meines Wissens nach hinbekommen. Geld hat dann halt gefehlt, ne? Weil diese Frage ist vielleicht einfach zu beantworten. Man kann ja immer leicht sagen, was man nicht will. Und ich könnte mir vorstellen, dass du nicht willst, wie es aktuell gemacht wird mit den Einnahmen der CO2-Bepreisung, nämlich, dass wir daraus zum Beispiel Intel oder Northvolt Subventionen finanzieren. Da könnte ich mir vorstellen, findest du wahrscheinlich nicht so ideal.
Ja, nee, finde ich nicht so super. Wobei wir natürlich schon manchmal auch Standortsubventionen brauchen. Das ist jetzt vielleicht nicht die super-duper FDP-Politik, aber immer, man muss es ja schon auch manchmal pragmatisch anschauen. Wobei das jetzt ja gerade im Fall von Intel ja dann auch nicht funktioniert hat. Das sind ja auch so Themen und die Frage ist natürlich auch immer, wie viel investiere ich da? Aber der Fokus sollte schon sein, dann eher tatsächlich in Richtung von dem Umbau in Richtung Klimaneutralität zu arbeiten. Also sprich in die Unterstützung von Haussanierungen zum Beispiel. Ein riesiges Thema für diejenigen, die ein Eigenheim haben oder auch für diejenigen, die einfach zur Miete wohnen, ist es auch ein Thema. Oder halt auch eben einfach in bessere Verkehrsinfrastrukturen, was für mich aber nicht nur heißt, wir bauen irgendwo Schienen hin und dann ist alles gut, sondern das heißt auch, dass wir die Straßeninfrastruktur effizienter machen. Also wir müssen da schon durchaus offen denken und eben einfach Mobilität weiter ermöglichen, weil auch da verlieren wir die Akzeptanz und das ist eigentlich das schwierigste Thema, dass wir die Leute zu oft, glaube ich, verprellen mit Klimaschutzpolitik und das ist ein Problem, weil machen müssen wir es, aber wir sind halt in einem demokratischen System und da brauchen wir halt auch Mehrheiten und die Bürgerinnen und Bürger dürfen halt alle 4 bzw. 5 Jahre entscheiden. Und wenn die dann halt irgendwann mal sagen, das ist alles Mist, wird alles teurer und mir wird einfach vieles genommen, was ich halt bisher hatte, auch die Mobilität zur Arbeit, die ganz zentral ist, auch die Mobilität in der Freizeit natürlich, aber vor allem für die Lebensgrundlagen fehlt, da müssen wir Antworten finden und das halt verträglich gestalten, weil sonst steigen uns die Leute irgendwann mal aufs Dach beziehungsweise gehen uns dann halt von der Fahne und dann wählen die halt irgendjemanden, der sagt, das ist eh alles Blödsinn mit dem Klimaschutz. Und diese Akteure gibt's ja und das wäre natürlich das Schlimmste, was passieren könnte.
Ja, wir verprellen Menschen, aber müssen es trotzdem machen, nehme ich jetzt einfach mal als Überleitung für unseren Abschluss tatsächlich schon. Wir könnten noch über viele inhaltliche spannende Punkte sprechen, Mobilität, Infrastruktur, wie können wir Menschen wieder abholen. Aber das war's leider schon für diese Folge, vielleicht kommst du ja nochmal vorbei.
Ja, gerne.
Das freut mich. Dann lass uns zum Abschluss aber nochmal auf dich persönlich zurückkommen. Menschen verprellen, trotzdem machen. Ich erlebe dich, und so wie ich dich kenne, als trotzdem sehr optimistischen Menschen, als Menschen, der anpacken will.
Ja, wie, das ist mein Ziel, ja.
Das ist schön. Was treibt dich dazu an? Was können wir vielleicht noch anderen jungen Menschen, Menschen, die hier zuhören, mit auf den Weg geben, sich von der doch frustrierenden Weltlage nicht bremsen zu lassen, nicht aufzugeben, sondern trotzdem weiter anzupacken für eine Zukunft, die hoffentlich besser ist als ihr Ruf?
Ja, also ich sage immer, ich bin realistischer Optimist oder optimistischer Realist, wie man es nimmt. Ich glaube, die Vergangenheit hat gezeigt, dass auch wenn es mal schwierig wurde in der Weltpolitik, es immer Zeiten gibt oder gab, bei denen es dann halt auch wieder aufwärts ging. Und daran glaube ich fest. Und wir dürfen uns eben nicht verunsichern lassen von den Vorgängen, die stattfinden. Wir müssen natürlich darauf reagieren, wir dürfen jetzt auch nicht die Augen verschließen, aber ich glaube, wenn sich genug Leute dafür einsetzen, dass wir es eben schaffen, Deutschland insgesamt stärker zu machen, auch wirtschaftlich stärker zu machen, aber auch in den ganzen Klimafragen entsprechend so zu positionieren, dass wir eben einen Mehrwert leisten können und auch einen Beitrag dazu leisten können, dass Klimaschutz weltweit gelingt und Nachhaltigkeit weltweit gelingt, dann haben wir auf jeden Fall gute Aussichten auf die Zukunft.
Und was würdest du dir wünschen, wenn Menschen über die FDP und Klimaschutz gleichzeitig nachdenken? Was ihnen dann in den Sinn kommt? Weil, auch zu meinem Bedauern ehrlicherweise, ist die FDP als marktwirtschaftliche Partei im Volksmund jetzt nicht die erste Partei, die den Menschen so einfällt, wenn es um Klimaschutz geht. Was würdest du dir aber wünschen?
Also ich würde mir wünschen, dass wenn es Menschen gibt, die sagen, mir ist Klimaschutz wichtig, aber ich habe keinen Bock auf Verbote, dass die dann sagen, okay, alles klar, muss ich FDP wählen, weil die stehen für Klimaschutz und Nachhaltigkeit durch Innovation.
Hört sich super an. Und jetzt zum Abschluss eine Aussage, vielleicht lässt sich das direkt daran anschließen. Ein klimaneutrales Baden-Württemberg für mich bedeutet?
Ein Land, das mit Innovation, Technologie weltweit dafür sorgt, dass wir effizienter werden, dass Klimaschutz erreicht werden kann, ohne dass irgendwelche Menschen Einbußen machen müssen bei ihrem persönlichen Leben oder irgendwie Einschnitte machen müssen, sich zurücknehmen müssen.
Eine sehr schöne Vision, wie ich finde, die ich so teilen und unterschreiben würde. Vielen lieben Dank, lieber Daniel, für das Gespräch heute.
Ich danke dir.
Danke, dass du da warst und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Ja, bis bald.
Das war die ökologische Marktwirtschaft. Dein Podcast für mehr Umweltschutz in der Marktwirtschaft und mehr Marktwirtschaft im Umweltschutz.